Roll, der Motorrad-Podcast von Ride Online und dem Mo Motorradmagazin. Mit Vollgas rein in Episode 2. Viel Spaß! Und hier ist euer Gastgeber, Thomas Kuti Kottroff.
Herzlich willkommen. Wir sind bei der Rockantenne. Wir legen los mit Bock'n'Roll Part 2. Ich freue mich, wir sind hochmotiviert und ich habe heute an meiner Seite einen Gast, den ich ehrlicherweise nicht lange bitten musste, hier neben mich zu rücken. Ich begrüße ganz herzlich bei mir heute meinen Spätzle und verbrüderten Mo-Mittäter, freien Autor, Thomas Gessner. Tom Gessner, man darf ruhig sagen, Münchner Urgestein, lebt seit über 40 Jahren in München. Hat geschäftlich eigentlich hochkomplexe Dinge an der Backe, ziemlich starken IT-Hintergrund, Business-Entwicklung, arbeitet selbstständig auch im Bereich Geschäftsentwicklung, Marketing-Experte. Ziemlich weites Aufgabenfeld, aber vor allem ist Tom totaler Motorrad-Freak, was uns alle miteinander verbindet. Und insofern freue ich mich wahnsinnig, dass mein Namenskollege heute hier bei mir ist und ein wenig plauscht. Tom, herzlich willkommen.
Moin, Kuti. Dankeschön.
Auch mit dir legen wir los mit den High Five als kurzen Einstieg, um dich ein bisschen besser kennenzulernen und ein Feeling für deine Ticks rund um das Thema Motorrad zu kriegen.
Bock'n'Roll High Five. 5 kurze Fakten über unseren heutigen Bike-Fan.
Also, wie siehst du dich? Bist du eher zu den Leuten an der Lenkstange oder würdest du dich als gebückter bezeichnen?
Aufrecht durchs Leben gehen, würde ich sagen. Das Leben macht dich ja gebückt genug. Also ich fahre gerne Roadster aufrecht.
Klare Ansage. Du fährst viel, aber gehst du solo on Tour oder lieber in der großen Meute?
Also in der großen Meute nie. Solo, glaube ich, 3/4 meiner Zeit und ab und zu mal mit guten Kumpels, vielleicht mal zu zweit oder maximal zu dritt. Vielleicht 2-3 Mal im Jahr auf Tour, sonst aber solo.
Nutzt du das Motorrad auch für Urlaubstrips oder bist du mehr so der Pauschal-Urlauber ab in die Economy-Class?
Nein. Auf Urlaub nur auf 2 oder maximal 4 Räder mit dem Cabrio, aber meistens 2 Räder. Das heißt, geht gerne mal in die Dolomiten oder, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, Richtung Toskana, Richtung Emilia zum Motorradfahren. Das ist meins.
Sehr schön. Sind wir schon beim Thema Motorrad. Wenn wir mal in deine Garage schauen, was würdest du als absolutes Traumbike des Tom Gessners bezeichnen?
Alle, die da im Moment drinstehen, tatsächlich. Ich hab im Moment 4 Motorräder in der Garage. Ich glaube, 1 mehr, als meine Frau mir ursprünglich zubelegen wollte. Da steht eine aktuelle Triumph Rocket drin und 3 alte Speed Triples. Und jede ist auf ihre Art und Weise was ganz Besonderes. Also, aber speziell muss ich sagen, die alten Speed Triples, die haben es mir einfach angetan.
Deine größte Sünde? Wenn du in deine Garage guckst. Du hast sicherlich auch schon Motorräder verkauft, wo du sagst, eieiei, das hätte ich nicht machen sollen. Was fällt dir da ein?
Ach Gott, ja, da gibt's viele, aber ich glaube, eine, die ganz besonders raussticht. Ich hatte vor Jahren eine Husqvarna Nuda 900 und das war ein ganz besonderes Motorrad. Und die habe ich leichtfertig verkauft. Und es gibt eigentlich kaum einen Tag, wo ich in die Garage schaue und dieses Motorrad nicht vermisse. Also die ist wirklich was Besonderes gewesen. Gibt's leider natürlich auch nicht mehr. Die vermisse ich arg.
Tom, deine Stimme ist ja jugendlich, aber du bist durchaus schon ein etwas reiferes Semester. Du fährst schon sehr, sehr lange Motorrad. Wann war dein erstes Mal?
Das war tatsächlich, also es ist richtig, ich bin schon 61 Jahre alt und danke für das Kompliment. Das erste Motorradfahren, das erste selbst Motorradfahren, das war mit 15. Und da hatte ich die Chance, eine 250er Einzylinder BMW zu fahren von, ich glaube, 1956 war die irgendwie so ein richtig uraltes Teil mit ihren 17 PS. Ich bin da gefahren. Und diese 17 PS, die haben mich da beschleunigt. Ich dachte, ich fliege. Und seitdem, seit diesem Punkt, ich war damals 15, hat mich dieses Thema nicht losgelassen. Ich habe 3 Jahre lang, bis ich 18 war, bis ich 19 war, dann, bis ich Motorradführerschein machen konnte, einfach nur dieses Thema gelebt, nur Motorradzeitungen gelesen, nur geschaut, wie kriegst du irgendwie das Geld zusammen, dir irgendwann so eine Kiste zu kaufen, gegen die Widerstände der Familie. Natürlich, oh Gott, der Junge, jetzt will er Motorrad fahren. Und dann irgendwann war es da tatsächlich so weit. Und dann konnte ich mir mein erstes Motorrad leisten. Das war noch ein bisschen später, ich glaube, das war dann 20. Und seitdem ist das für mich auch.
Ich muss hier gerade reingrätschen. Leute, ihr müsstet gerade, ich könnte mich gerade ärgern, dass wir hier das Ganze nicht filmen, weil ihr müsstet in dem Moment einfach nur das Gesicht von dem Tom anschauen, als ich die Frage zum Thema Motorradvirus gestellt habe. Das ist unfassbar, wie das Gesicht auf einmal auf völlige Leuchtstellung umgeschwenkt ist. Fantastisch. Also totale, ja, glaubhafte Begeisterung. Du hast ja auch jetzt, sind wir eigentlich schon gleich im Thema drin, du hast ja wirklich jetzt auch für dich den Entschluss gefasst zu sagen, das Thema, das bewegt mich so sehr, das ist so zentral für mich und macht mich so happy, dass du dich auch beruflich jetzt ziemlich stark damit auseinandersetzt. Also wann hast du angefangen, auch über Motorräder zu schreiben?
Ich habe eigentlich schon seit ein paar Jahren über Motorräder geschrieben. Erstmal so im ganz kleinen Rahmen, im Rahmen eines eigenen Blogs, habe so ein paar kleine Geschichten gemacht. Und dann fing es tatsächlich an, so nebenbei ein bisschen was auch für die Mo zu machen. Und das hat mir einfach irre Spaß gemacht. Also Schreiben und Schrauben sozusagen. Das war für mich irgendwie eins. Du fährst Motorrad, du erlebst gewisse Dinge. Gewisse Dinge passieren in deinem Kopf auch, passieren mit dir. Du erlebst Maschinen auf eine gewisse Art und Weise. Und dann ist es ja für einen Typen wie mich, der halt eben gerne kommuniziert und gerne redet, das Natürlichste der Welt, einfach den anderen zu sagen, hey, das ist es, das ist da passiert, das ist toll gewesen oder das ist nicht so toll gewesen. Und dann habe ich gesagt, das möchte ich gerne machen. So, und ich bin vor, ich glaube, 2 Jahren auf die Mo zugegangen und habe gesagt, ey, ich möchte für euch schreiben. Da kannte mich keiner. Der hat gesagt, was ist denn das für ein Typ? Was will denn der? Und aber irgendwann war es dann soweit und ich habe ein paar Artikel geschrieben und ich glaube, das ist ganz ordentlich angekommen. Und nebenbei habe ich dann natürlich auch versucht, das Thema Motorrad in mein Geschäftsleben einzubauen und habe angefangen, tatsächlich einen Motorradhersteller, der jetzt noch nicht auf dem Markt ist, einen britischen Motorradhersteller, zu beraten bei dem Markteintritt. Also da verbinden sich für mich dann diese Welten, aus der ich herkomme, das Thema Marketing, Geschäftsentwicklung, Vertrieb mit dem Thema Motorrad. Und das ist eigentlich für mich perfekt. Also über Motorräder sprechen zu können, schreiben zu können, aber auch die vermarkten zu können, das ist sozusagen das der Idealzustand, den ich jetzt so mit meinen 61 Jahren endlich erreicht habe.
Und er grinst immer noch über alle Ohren. Herrlich. Ja, stimmt, ich habe dich vor gut 2 Jahren kennengelernt und ich hatte auch dann mal die Freude, dich mal bei dir daheim zu besuchen. Und wir sind natürlich direkt in den Hinterhof marschiert, haben das Garagentor geöffnet und ich habe schon wirklich große Augen gemacht. Ich habe die von dir schon erwähnte große Menge an wunderschönen Triumphs vor allem dort vorgefunden. Eine blitzender als die andere, teilweise auch recht tapfer modifiziert. Ja. Du musst uns einfach ein bisschen erzählen, was bringt dich zu deiner Liebe oder zu deiner Faszination für die Triumphs? Wo kommt deine Anglophilie her?
Im Grunde ist es gar keine Anglophilie. Im Grunde sind es auch gar nicht die Triumphs. Im Grunde ist es ganz genau ein einziges Motorrad. Und die Geschichte ist ganz schnell erzählt. Das war 1993. Ich war Student. Ich konnte mir gerade so eine kleine Kawasaki leisten. Das war das Maximale, was auf dem Sparbuch war. Aber zu diesem Zeitpunkt kam dann aus England ein Motorrad. Das war lang, das war schwarz, das war böse. Und die Typen, die drauf gesessen haben, richtig grimmige Typen, die waren natürlich ultra cool. Und das war die erste Speed Triple. Lang, schwarz, böse, hörte sich an wie ein 911er. Wow. So ein Ding musste ich haben. Aber ging natürlich nicht, weil da hätte ich wahrscheinlich irgendwelche inneren Organe verkaufen müssen dafür. Also das heißt, das ist ein langer Traum geblieben, eine Speed Triple zu haben. Und den Traum habe ich mir dann natürlich irgendwann erfüllt, mehrfach sogar. Ich habe dann irgendwann eine alte T300 Speed Triple, also die erste, restauriert. Ich habe dann eine 1050er Speed Triple gefahren und jetzt, ich habe dann meine Liebe für die etwas älteren Teile entdeckt, für die zweite Generation der Speed Triples, die sogenannte T509. Und davon stehen tatsächlich im Moment 3 Stück in meiner Garage, die ich selbst restauriert bzw. teilweise komplett gebaut habe.
Könnte man fast schon ein bisschen so Mr. Speed Triple sagen, oder? Beschäftigst, wenn du dich mit allen Generationen jetzt schon beschäftigt hast, du hast ja auch für uns schon mal die ganz aktuelle Generation jetzt an Lenker oder hast dich schon mal mit dem Moped auseinandergesetzt, bist eine tapfere Runde gefahren. Hast dich jetzt aber noch nicht hinreißen lassen zu einer ganz, ganz aktuellen, richtig? Du bist ein bisschen mehr fixiert so auf die Klassiker.
Du, also erstmal immerhin Dankeschön damals für die Gelegenheit, dass ich die neue Speed Triple fahren durfte, die 1200 RS heißt die ja, glaube ich. Und das ist ein ganz hervorragendes Motorrad. Also die ist natürlich in jedem Belang besser als die alten Karren, die ich in der Garage stehen habe. Da gibt es überhaupt keine Frage. Aber beim Motorradfahren geht es ja um das Erlebnis. Es geht ja darum, dass es irgendwas mit dir macht. Es geht ja darum, dass du damit einer Gänsehaut nach Hause kommst. Und diese Gänsehaut, und die habe ich bei den alten Karren. Die leben irgendwie, die sind nicht perfekt. Die knurren und die tun und die machen und die geben dir das Gefühl, dass sie nicht glatt gespült sind, sondern dass sie dich eigentlich am liebsten irgendwie beißen würden. Und die musst du bändigen, die musst du beherrschen. Und das ist einfach ein tolles Gefühl. Also deswegen finde ich die einfach klasse, obwohl sie natürlich ihre Macken haben. Klar, das ist 25 Jahre der Technologie. Aber ich finde es nach wie vor vom Erlebniswert einfach fantastisch.
War das, als du das sagtest, das war wirklich auch ein Traummotorrad und als du es dann für dich realisiert hast und wirklich zum ersten Mal auf den Knopf gedrückt hast und dieser Dreizylinder dich angebellt hat, war das genau noch so sexy wie in deinen kühnsten Träumen?
Da muss ich dir zwei Antworten drauf geben. Also ich habe tatsächlich die alte Speed Triple, die erste, diese T300, restauriert, weil das ein Traum war. Und das ist so ein bisschen wie die Geschichte mit der Prinzessin vom Abschlussball. Weißt du, die bringst du nach Hause und wenn die dann auf dem Sofa sitzt, dann ist sie vielleicht gar nicht mehr so richtig toll. Und so war das mit der T300. Das ist ein Traum, den ich hatte, aber der hat wirklich in der Realität sich nicht erfüllt. Die fährt einfach nicht besonders. Schaut toll aus, fährt aber nicht ganz gut. Deswegen habe ich dann auch recht schnell gesagt, okay, na, das ist zum Fahren, ist es mehr so ein Langholzlaster, das ist nichts für mich. Und deswegen bin ich dann in Richtung dieser zweiten Generation gegangen, die ab 1997 auf den Markt kam. Und da ist tatsächlich es so, als ich die gebaut hatte und als, klar, du baust und tust und machst und du weißt ja gar nicht, ob das Ding läuft am Ende. Und wenn du dann auf den Starter drückst und die bellt dich an, das ist absolutes Gänsehautfeeling. Also wenn es wirklich etwas gibt, was beim Schrauben diese Faszination ausmacht, dann ist es genau das, dass du monatelang an so einem Ding herumfeilst und dann springt die an und läuft und spricht mit dir. Es ist der absolute Wahnsinn.
Jetzt sind wir eigentlich schon bei deiner Passion auch des Schraubens. Du nimmst ja wirklich auch gerne die Schlüssel in die Hand und versuchst zwar die Fahrzeuge auch ein bisschen zu optimieren, aber natürlich auch zu verstehen. Was ist so ein bisschen deine Philosophie dahinter? Ist das ein bisschen Schrauben zum Selbstzweck? Hat das für dich auch ein bisschen was Therapeutisches? Was ist dein Ansatz?
Ja, also das therapeutische Schrauben ist natürlich das Stichwort, das ist schon richtig. Aber es steckt schon was dahinter. Man kann die alten Maschinen durchaus mit bescheidenen Mitteln optimieren. Das geht schon. Also man kann aus Motorrädern auch im legalen Bereich, die irgendwie okay fahren, Motorräder machen, die wirklich gut fahren. Und dazu braucht's nicht viel. Dazu braucht's vielleicht ein bisschen Investitionen ins Fahrwerk. Dazu braucht's vielleicht ein bisschen Abstimmung von den Motoren. Vielleicht ein bisschen Kenntnis, wie so ein Steuergerät funktioniert und Kennfelder und so weiter. Aber das Endergebnis ist tatsächlich so, dass dann ein besser funktionierendes Motorrad rauskommt. Und die Maschinen, die ich aufgebaut oder gebaut habe, das sind sogenannte Restomods. Das heißt, die schauen zwar original aus, also ich ändere nichts an der Form. Vielleicht maximal die Lackierung, wenn die irgendwie alt ist. Die Form ist also gleich, die ist original. Aber drunter, die Technik ist tatsächlich anders. Da sind moderne Fahrwerke drin, da ist der Motor gemacht, da sind gute Bremsen dran, da sind leichte Räder dran und so weiter und so weiter. Und die fahren sich dann tatsächlich, nicht wie moderne Motorräder, klar, so kannst du nicht vergleichen, aber die fahren sich vielleicht so wie der Ingenieur, der damals diese Idee im Kopf hatte, so muss das Motorrad sein, so fährt die sich dann tatsächlich auch. Und das ist ein ziemliches Erlebnis.
Ja, dazu brauchst du aber auch ein Know-how, ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Wissen. Du musst wissen, welche Komponenten funktionieren, wie, außer natürlich bei der Lektüre von Mo, wie machst du dich da schlau? Also was ist dein, also wie ist das einfach ein Zeitfaktor? Wie hast du dich da reingefuchst?
Du, als ich die erste T509, also die Speed Triple der zweiten Generation aufgebaut hatte, hatte ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Also das muss ich dazu sagen. Ich hatte den Vorteil, dass wir einen Platz hatten. Also wir hatten eine kleine Schraubergarage damals in München mit Strom und Licht, was super gut ist. Und da stand die Maschine auf der Bühne und ich konnte dann mich langsam dem Thema nähern. Aber Ahnung hatte ich vorher nicht so viel. Klar, ich konnte ein bisschen schrauben. Aber was dieses Motorrad besonders macht, welche Fehler sie typischerweise hatte, welche Kinderkrankheiten oder welche Macken, das wusste ich nicht. Ich musste mich auch schlau machen. Ich glaube, wenn man mit so einem Ding anfängt, dann ist es eben wichtig, dass du sagst, okay, alles klar, ich versuche erstmal ein bisschen mir Kenntnis anzueignen. Ich gehe in die Foren hinein, ich frage Experten, sag mal, was ist denn mit dem Motorrad, was muss ich denn da beachten? Und wenn man da langsam und methodisch vorgeht, dann muss man das gar nicht vorher alles wissen. wenn du dir das Wissen aneignest, im Zuge dessen, wie du das die Maschine beschraubst, geht das schon. Ich meine, klar, ich habe viele Fehler gemacht, um Gottes Willen.
Das wäre jetzt mein Stichwort gewesen.
Nein.
Das ist schon ein bisschen das Stichwort auch Try and Error, ne?
Ja, natürlich, irgendwie schon. Klar, du musst gewisse Dinge probieren und manche Dinge gehen halt auch furchtbar schief. Aber die Mechanik verzeiht halt doch viel mehr, als man eigentlich gemeinhin denkt. Also insofern kriegt man das eigentlich schon hin, wenn man sorgfältig rangeht, wenn man sich ein bisschen kundig macht. Ich meine, das Einfachste, was du machen kannst, ist, nimmst du das Werkstatthandbuch, ja, und statt halt abends Glotze zu gucken, dann liest du das halt dein Werkstatthandbuch durch. Ich meine, dann weißt du schon relativ viel. Und dann gehst du ins Forum und fragst ein paar Leute, wie du gewisse Dinge machst. Und in 0,0 bist du dann Mr. Speedtrippe vielleicht sogar.
Ich meine, du bist jetzt schon wirklich super erfahren. Du hast schon einiges gemacht, aber du bist ja trotzdem von deinem Background jetzt kein Profi-Techniker oder Profi-Ingenieur in dem klassischen Sinne. Wo würdest du jetzt aber mit deinem Status, den du dir jetzt da erschraubt hast, wo würdest du sehen, wo sind so die Grenzen? Was sind so die Spielfelder, wo man sagt, hey Leute, ganz ehrlich, lieber die Finger davon lassen. Sowas in Disziplin A oder welche auch immer in der heimischen Garage angehen, da lässt man lieber die Finger von. Was würdest du sagen, wie weit, wo kann der Amateurschrauberspaß hingehen? Wo sollte man sich dran trauen und wo wirklich vielleicht ganz bewusst lieber nicht?
Ja, es kommt auf mehrere Sachen an. Das erste ist natürlich, welches Motorrad du hast. Also wenn du ein extrem komplexes Motorrad hast, vielleicht mit einer desmotoromischen Ventilsteuerung, wie eine Ducati beispielsweise, und du hast relativ wenig Ahnung, da würde ich sagen, ist die natürliche Grenze wahrscheinlich der Ölwechsel. Wenn du ein Motorrad hast, das weniger technisch komplex ist, dann kannst du sicherlich mehr machen. Ich glaube, die Grenze, die ich ziehen würde, ist ein bisschen eine andere, Tom. Die ist, also wenn du schraubst, dann kommen ja Kumpels typischerweise zu dir und sagen, hey, kannst du nicht bei mir auch mal und das und das. Und da würde ich sehr vorsichtig sein, wenn zum Beispiel ein Spezel dich fragt, naja, kannst du meine Maschine erwarten, kannst du da mal Ölwechsel und Bremsflüssigkeit machen? Achtung, Vorsicht, das würde ich nur dann machen, wenn ich das Motorrad ganz genau kenne und wenn ich wirklich ganz, ganz genau weiß, was ich da tue. Also an anderen Maschinenschrauben, also an Maschinen, die dir nicht gehören, da würde ich eine natürliche Grenze setzen. Das ist keine technische Grenze, wie du es gefragt hast, aber das ist eine Grenze, die ich für mich gerne ziehe, weil ich sage, stopp, da komme ich in Bereiche rein. Weißt du, wenn ich irgendwas verkehrt mache an meinem Motorrad und irgendwas funktioniert nicht, im schlimmsten Fall lande ich halt im Graben. Ja? Aber wenn ich an einer anderen Maschine was falsch mache und mein Spezel landet im Graben, das kann ich nicht vertreten. Deswegen ist da für mich eine Grenze.
Spannender Punkt auch für mich sind so ein bisschen, was ist so die Voraussetzungen, die man braucht. Als ich dich besucht habe, du, bei dir schaut's zwar sehr akkurat aus, aber doch eher bescheiden. Du hast wirklich eine ganze überschaubare klassische Garage mit ein bisschen Equipment. Was sollte man wirklich in der Garage haben an Hardware? Butter bei der Fische.
Also man sollte erstmal die Garage haben. Ich hab das Glück, dass moderne Autos ja so obszön groß geworden sind. So, das heißt, die Garagen, die bei uns da im Hinterhof sind, die sind ja in den 50er Jahren gebaut worden, da passt ein modernes Auto gar nicht mehr rein. Deswegen hatte ich natürlich das Glück, dass ich die mieten konnte oder die eine Garage mieten konnte für ein Motorrad. So, und was braucht man? Naja, was man unbedingt braucht, es gibt nur eins, was man braucht, das ist tatsächlich Licht, also Platz und Licht. Also du brauchst einen Platz, wo du werken kannst und wo du auch ein Motorrad, was jetzt mal auseinandergenommen ist, auch stehen lassen kannst. Über Nacht oder ein paar Tage, wie auch immer, dass es keinen stört. Das ist das eine. Und das zweite, was du brauchst, ist Licht. Das ist ganz einfach. Man holt ein paar Akkulampen, dann geht das. Beim Werkzeug ist es inzwischen wirklich ziemlich cool. Also es gibt gutes Werkzeug für relativ wenig Geld. Und da brauchst du eigentlich nur drei Sachen. Du brauchst, wie gesagt, jenes ominöse Werkstatthandbuch. Das ist eine Pflicht, dass man wirklich weiß, was man da tut. Das zweite, einen vernünftigen Werkzeugsatz. Gibt es bei jedem Grossisten wirklich gutes Zeug inzwischen für wenig Geld. Und das dritte wahrscheinlich den Drehmomentschlüssel. Damit du halt eben nach Festkommt-Ab, also eben nicht die Schrauben abdrehst, sondern wirklich das mechanisch korrekt und fachmännisch machen kannst. Die drei Sachen mit dem ordentlichen Platz zum Schrauben und schon kannst losgehen.
Setzt du dir bei deinen Projekten oder bei deinen Aktionen so ein bisschen auch so Zeitlimits oder eskalieren die dann? Oder die Gefahr würde ich ja bei mir persönlich sehr sehen, dass sich das so ausufert in Never Ending. Muss man sich selber ein bisschen auch hinterherrennen, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe ein Projekt gemacht, das da durfte ich tatsächlich unsere Gartenhütte verwenden. Also ich habe dann einen Motor in die Gartenhütte getragen und 2 Jahre später ein fertiges Motorrad rausgerollt. So. Aber diese 2 Jahre, da habe ich mich in so einen derartigen Wahn hineingeschraubt, dass ich dann eben Feierabende verbracht habe, teilweise das Wochenende verbracht habe. Und da gab es natürlich dann in den 2 Jahren irgendwann mal auch mahnende Worte von der besten Ehefrau von allen, dass es sie eben auch noch gäbe und nicht nur dieses Projekt. Und das muss man dann halt eben ernst nehmen. Man kann sich da in einen totalen Wahn reinschrauben. Also Schrauben, um das zu sagen, Quintessenz, ist die härteste Droge. Das ist die härteste Droge, weil es einfach so geil viel Spaß macht und weil du deine Ergebnisse siehst. Und da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht komplett dann in so ein Universum begibt und abtaucht.
Klare Ansage. Wir müssen unbedingt noch ein Motorrad ansprechen in deiner Garage. Stichwort viel vorhin schon, aber das ist einfach so phänomenal. Das kann man einfach gar nicht übergehen. Stichwort Rocket.
Ja.
Du hast dieses absolute Triumph-Monster bei dir stehen. Was hat dich auf diesen Trichter gebracht, dieses so gefühlte Big Block 2,3 Liter Hubraum-Drehmoment-Monster? Das ist ja doch wieder dein Langholzlaster. Mhm. Was hat dich an dem Eisen so fasziniert?
Die Rocket ist das Gegenteil von allem, was vernünftig ist. Oder um es anders zu sagen, es ist der hochgereckte Mittelfinger gegen jede Vernunft im Prinzip. Ich glaube, es ist sozusagen der letzte Dinosaurier oder vielleicht auch das letzte Aufbäumen dieser Art, sich auf 2 Rädern zu bewegen. Es wird vermutlich mal auf der Welt nie wieder etwas Extremeres auf 2 Rädern geben, serienmäßig als so ein 2,5 Liter Dreizylindermotor. Das war das, was mich irgendwie motiviert hat. Aber ist das Motivation genug? Eigentlich nicht. Ich habe das Ding dann mal Probe gefahren, dann habe ich eben sehr schnell festgestellt, Moment mal, das ist deutlich mehr als nur ein Showbike, sondern das fährt auch sehr, sehr ordentlich. Und es ist tatsächlich dann, ich habe es mir gekauft, und es ist meine Tourenmaschine. Also mit der fahre ich tatsächlich in die Dolomiten, habe dann hinten so meine Täschchen dran und fahre damit Pässe rauf und runter. Und das geht erstaunlich gut. Was natürlich cool ist, wenn du aus so einer Serpentine, aus so einer Haarnadelkurve dann mit den inzwischen gut 180 PS dann einfach mal rausfeuerst. Das ist ganz nett.
und auch da wieder fulminantes Leuchten in den Augen. Ja, da kann ich natürlich absolut nachvollziehen. Drehmoment und Leistung, gerade so in den Bergen, kann man eigentlich nie genug haben. Ne? Mhm. Stichwort Fahren. Wer so ein Moped schraubt und wer so ein Moped hat, der will es ja auch fahren. Du bist recht viel unterwegs. Im Sommer in die Berge, hast du gerade schon erzählt. Ist das für dich was sagt der innere Thomas so zu dem Thema aus Freude aufs Moped springen und einfach Kopf abschalten und ein bisschen super abfucking?
Ja. Also das Hobby als solches ist natürlich jetzt schon ein bisschen unter Beobachtung und mit einem gewissen Stirnrunzeln versehen, was die Umgebung betrifft, weil wir fahren Motorrad und verbrennen Benzin in der Gegend, wo sonst eben Wanderer und Urlauber sind. Das ist schon richtig, da muss man natürlich auch zumindest mal sich sehr, sehr vernünftig verhalten. Das ist das eine. Ich glaube, man sollte sich aber auch da nicht wegducken. Irgendjemand, ich glaube im Spiegel war es, hat mal gesagt, Motorradfahren gehört zu den wenigen wirklich einfach schönen Dingen, die das Leben bereithält. Es ist was Unvernünftiges, aber wenn das Leben nur vernünftig wäre, du, dann müssten wir uns nur irgendwie still aufs Sofa legen, flach atmen und schauen, dass das Leben vorbeigeht. Wir wollen unvernünftig sein und das Motorradfahren gehört eben zu der Freude am Leben dazu. Und deswegen gehört es auch dazu, dann mal in die Berge zu fahren, in die Dolomiten zu fahren, in den Apennin zu fahren oder mal auf die Rennstrecke meinetwegen, wenn man das möchte. Und da einfach Freude erleben. Das ist einfach, deswegen sind wir auf der Welt, um Freude zu haben, denke ich mal. Und das Motorrad ist einfach so ein ganz zentrales Element, so ein Nukleus, der diese Freude, diese Lebensfreude befeuert. So.
Ja, es ist, ja, muss ich einfach noch kurz aufaddieren. Es ist einfach so eine Verdichtung, ne? Das ist so eine Verdichtung an Emotionen. Man greift einfach da, man langt es an und man startet es an und man hat sofort einen Zugang zu einer wirklichen Leibhaftigkeit. Du spürst einfach am ganzen Körper, was da passiert. Ne? Und ich glaube, das ist auch, was wir wirklich alle brauchen, dass so ein bisschen das Gute wirklich durch bis in den großen Zeh einfach runterfließt. Ne?
Genau. Du bist ja kein Zuschauer, du bist Akteur. Du bist nicht irgendwie jemand, der vor einer Glotze sitzt oder der in einem Käfig sitzt, sondern du bist jemand, du fährst ja. Es ist nicht das Motorrad, was fährt. Das versuche ich auch Kollegen und Freunden, die neu dabei sind, immer beizubringen. nicht das Motorrad fährt, nicht das Motorrad geht in die Kurve. Du gehst in die Kurve, du willst das machen. Und irgendwann, wenn du das tust, dann verschwindet das Motorrad ja unter dir komplett. Und dann bist du komplett in diesem Cinemascope-Spielfilm. Und zwar von dem ersten Moment, wo du dich draufsetzt, drehst den Zündschlüssel um, startest die Maschine, wie du es gerade gesagt hast. Und plötzlich fängt dann ein Abenteuerfilm an und mit dir als Hauptdarsteller. Und hey, was Besseres gibt's doch gar nicht.
Mhm. Wow. Ja, du bist, bin völlig baff. Ich meine, ich kenne dich eine Weile, aber du bringst Dinge wirklich auch wirklich klasse auf den Punkt. Eine Sache, die mich interessiert, wenn du losspringst auf dein Gerät, was hast du an? Bist du so ein klassischer Leder-Junkie oder eher ein bisschen legerer mit der Biker-Jeans oder so im völligen Gore-Outfit?
Ich hatte alles mir schon gekauft, was irgendwie die Regale der Grossisten hergeben. Also von der einteiligen Maßleder-Kombi über Gore-Tex-Zeug bis hin zu lockeren Klamotten. Aktuell fühle ich mich am liebsten mit einer Lederjacke, eine Motorradjeans, aber ich habe drunter einen Airbag. Also ich habe so eine Airbag-Weste, die ich immer drunter ziehe. Ich hatte vor vielen Jahren mal einen schweren Unfall. Ich habe meiner Frau versprochen, seitdem also nur mit Airbag zu fahren. Das heißt, ich trage relativ lockere Klamotten, also eine lockere Lederjacke, lockere Hose, aber halt einen Airbag drunter und dann eben gute Handschuhe und einen geilen Helm und das ist das.
Offener Helm?
Habe ich aber selten. Meist so ein offener Helm, wenn du mehr als 80 fährst und dir fliegt da irgendein Viech ins Gesicht, das tut dann richtig weh. Nein, lieber Visier haben, das ist ein Spalt offen, das ist okay.
Ja, bin ganz bei dir. Also da irgendwann ist mal alles, was außerhalb des Stadtverkehrs ist, braucht eine volle Mütze.
Ja, genau.
Ja, schön. Hast du schon deinen nächsten Trip geplant? Wir haben jetzt gerade... Wir haben Anfang März die ersten Tage, aber so langsam aber sicher zeichnet sich schon ab, dass man wieder anstarten kann. Hast du schon ein konkretes Projekt?
Wir haben tatsächlich zwei Trips geplant, tatsächlich auch jetzt mit Freunden. Ich habe zwei Bekannte, die ebenfalls Triumphs fahren und einer von beiden ist noch nie so auf einer größeren Tour gewesen. Und da habe ich angeboten, hey, ich führe so mal ein bisschen rum durch die Dolomiten und zeige euch ein paar Geschichten. Und das wollen wir machen im Juni. Und vermutlich eine zweite Reise wird in mein Lieblingsrevier gehen, in die Emilia. Dann allerdings mit dem anderen, da nehmen wir die Motorräder auf die Hänger, auf den Motorradanhänger und dann fahren wir da runter. Und da werden wir ein bisschen die Emilia unsicher machen, weil man dort Motorradfahrer mag. Mhm. Ja, du kommst in so einen kleinen Ort, ja, in so einem Café. Und da kommen die älteren Gentlemen raus, ne? Und da wirst du gleich angesprochen. Ah, okay, wer Lama, Kina, und bist sofort der beste Freund. Und da bin ich total gerne und das werden wir dieses Jahr wieder machen. Mhm.
Gibt es einen Sehnsuchtsort, wo du sagst, da muss ich unbedingt mal fahren, da war ich noch nie, so mit dem Moped?
Es gibt ein paar Orte, die ein bisschen, die ein bisschen weiter weg sind für den normalen Motorradreichweite. Also klar, ich habe schon gerade Toskana, da fährst du idealerweise dann halt mit so einem Roadster nicht selber hin, sondern eben auf dem Anhänger. Ich war letztes Jahr mit meiner Frau mit dem Roadster, also mit dem Cabrio, weiter im Süden Richtung Monte Sibillini und dann Richtung Gran Sasso. War mit dem Cabrio ganz nett, aber das wäre mit dem Motorrad natürlich der Oberhammer. Also ich habe selten so, also gerade unten am Gran Sasso, Asphalt erlebt, der da so dir die Reifen aufreibt. Dann dachte ich mir, yippie, das wäre natürlich schon mit dem Motorrad jetzt cool. Da will ich nochmal hin.
Hast du schon mal Korsika gemacht?
Noch nicht, nein.
Ich habe einen absoluten Korsika-Fetisch mit dem Motorrad. Also niemals Korsika ohne Motorrad. Würde ich dir dringend auch mal ans Herzen legen. Also vielleicht können wir mal zusammen Korsika unsicher machen. Das ist wäre ein heißer Tipp.
Ja, das ist super. Ich habe da eine Idee, Thomas. Ich habe ja jetzt gerade ein Motorrad gebaut, also den ominösen 2.000 € Roadster. Und der muss sich natürlich noch beweisen. Und das können wir machen. Also mit
2.000 € Roadster, erklär. Was ist das Projekt? Aber nicht mit Leistungen und Zylindern, oder? Wie?
Doch, doch. Also okay. Wenn die Geschichte hören willst, ganz kurz erzählt. Also es entspannt sich tatsächlich beim sonntäglichen Frühstück zwischen meiner Frau, meiner Tochter und mir. Und da ging es um teure Hobbys. Und bei solchen Themen bin ich ja normalerweise ganz schnell in der Defensive. So, okay. Und dann habe ich einen Befreiungsschlag gewagt und habe gesagt, hey, Motorradfahren muss ja gar nicht teuer sein, das Schrauben und das Bauen, das muss ja gar nicht teuer sein. Man kann ja auch für 2000 Euro ein Motorrad bauen. Ich dachte mir einfach, naja, das wäre jetzt ein Scherz. Und meine Frau sagt, okay, wenn du glaubst, dass du das machen kannst, dann mach das doch einfach mal. Und meine Tochter natürlich, ja, das finde ich total super, für 2000 Euro ein Motorrad bauen, das ist für junge Leute geil und das ist prima. Also habe ich tatsächlich dann so ein Projekt begonnen, habe die billigste Speed Triple gekauft, die es auf dem deutschen Markt gab, für 950 Euro, nicht laufend. Habe die in die Garage gestellt und habe gesagt, okay, jetzt habe ich 1000 Euro noch oben drauf, jetzt versuche ich mal daraus ein Motorrad zu bauen. Und das ging. Wir haben die Maschine zum Laufen gebracht, also wir, ein Spitzel und ich, wir haben da zusammen ein bisschen geschraubt, wir haben ein neues Fahrwerk reingemacht für relativ wenig Geld, wir haben alle Lager neu gemacht und tatsächlich seit letzten Mittwoch, also da hat es noch nicht geschneit, ist die zugelassen und sie fährt gut. Sie fährt richtig gut. Man kann vielleicht noch ein paar Kleinigkeiten machen, aber das heißt, für 2000 Euro ist dann ein Motorrad entstanden, was wirklich nicht nur einfach dasteht und naja, okay, ist halt so, sondern das fährt richtig schön. Und ich habe mich total in das Ding verliebt. Meine Frau wollte eigentlich, dass ich es verkaufe. Werde ich natürlich nicht machen.
Aber es ist doch eine sensationelle Nachricht. Das heißt, es gibt wirklich da draußen gibt es wirklich einen schönen Pool an Bikes auch, ja. Wo man wirklich für absolut überschaubares Budget eine gute Basis findet. Und da sind wir bei dem Thema wieder Garage, bei dem Thema Motivation, Droge, Schrauben. Mit ein bisschen Skills, mit ein bisschen Erfahrung und mit ein bisschen, wie sagt man, Dedication, kann man mit einem Startpaket 1000 Euro, kann man sich ein wunderbares Motorrad bauen.
Die Gebrauchpreise für die etwas älteren Maschinen sind ja gar nicht so hoch. Also vielleicht ist es manchmal ein Glücksfall, dass du für 1000 Euro ein gebrauchtes Motorrad kriegst und vielleicht solltest du auch nicht eine kaufen, die nicht läuft. Aber sag mal, nimm dir nicht 2000 Euro, nimm dir 3000 Euro. Das ist ja vielleicht noch ein bisschen realistischer. Du kriegst für 2000 Euro vernünftig laufende Motorräder auf dem Gebrauchtmarkt und nimm dir ein bisschen Geld dazu, dass du halt eben Dinge machst wie, was weiß ich, Fahrwerk, Bremsen, Lager, alles mögliche, was du da tun machst, dann kriegst du für ein überschaubares Investment ein sehr gut funktionierendes Motorrad. Das mag jetzt nicht optisch irgendwie aus dem Showroom sein, aber technisch schon. Und das ist, glaube ich, da hast du recht, das ist eine sehr, sehr gute Nachricht.
Dann erweitern wir das Statement von vorhin, du brauchst eine Garage, du brauchst Licht und du brauchst vielleicht 3000 Euro.
Ja.
In Wahrheit 2000.
Ja, genau. Und vielleicht ein Spezel, der da ein bisschen mit dir rumschraubt, da macht es auch noch mehr Spaß und ist irgendwie ganz lustig, genau.
In diesem Sinne haben wir den Kosmos, finde ich, wunderbar erweitert. Es geht nämlich nicht nur um Neuware hochglänzend im Schauraum anzustarren. Man kann sich eben auch seine eigene Spielwiese erschaffen und muss dazu nicht mal durch diverse Universitäten marschiert sein als Techniker. Es reichen weit weniger gute Dinge. Man braucht vor allem Lust, Spaß und Motivation. Und dann geht's nämlich auch mit viel, viel weniger Einsatz zur Sache. Tom, ich habe mich super gefreut, dass wir uns hier austauschen konnten. Ich würde jetzt am liebsten sofort in eine Garage stürmen. Insofern würde ich sagen, hat das hier einwandfreie Motivation wieder bei mir freigesetzt.
Das war mein Fest, Kuti. Vielen Dank.
Danke für den Besuch. Wir hören uns auf bald bei der Rockantenne und dem Bock'n'Roll Podcast von Mo und der Rockantenne. Ciao, ciao.
Die Linke zum Gruße. Das war Bock'n'Roll, der Motorrad-Podcast von Ride Online und dem Mo Motorradmagazin. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt uns gerne eine Bewertung und abonniert den Podcast, um nichts zu verpassen. Auf rideonline.de findet ihr außerdem mehr zum Mo Motorradmagazin und zum Thema Motorrad und Motorrad-Lifestyle. Ride On und Ride Online.